Mein Name ist Jörg Dittmann und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier zu unserem Gottesdienst am heutigen schönen, wunderschönen Sonntag hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Herzliches Willkommen an alle Gäste. Ja, mich würde mal interessieren, wer oder aus welcher Entfernung die Menschen zu kommen, die zu uns in den Gottesdienst gehen. Wer ist denn oder hat eine Anreise getätigt, die weiter weg ist als 5 Kilometer? Der möge sich mal melden. Das sind also eine ganze Reihe. Wollen wir das mal ein bisschen weiterführen? 10 Kilometer? 10 Kilometer, das sind die Außenorte Dortmunds. 20, machen wir 20. 20 Kilometer. Ja. Und 30 Kilometer? Das ist Lüdinghausen. Oder? Nordkirchen, genau. 40 Kilometer? Okay. 30. Würde mich doch mal jetzt interessieren, warum kommt jemand 30 Kilometer angefahren? Wer möchte gerne mir was sagen? Wer möchte mir sagen? 30 Kilometer? Nee, aber weniger. Aber warum kommen Sie in den Gottesdienst? Können Sie? Wollen Sie?
Das ist gut für meine Kinder, lernen mehr mit anderen Kindern
kennenlernen. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Und Sie selbst? Haben Sie auch noch eine Idee?
Ich bin nicht Christin, ich bin Hindu.
Ja.
Ich bin immer hier, dann Kinder, die andere Seite, wo die spielen und Puzzle machen. Das ist toll.
Das ist schön, ja. Das freut uns, dass Sie hier sind. Ja. Und Gottes Segen auch hier im Gottesdienst. Wer möchte mir noch was sagen? Hier der Herr, der lächelt so schön. Warum kommen Sie in den Gottesdienst?
Ja, wegen guter Gemeinschaft hier mit anderen Christen und wegen der Predigt.
Wegen der Predigt, okay. Und wir hoffen, dass es heute auch wieder gut ist. Ja, wer möchte mir noch was sagen? Sie vielleicht? Warum kommen Sie in den Gottesdienst?
Ja, also die Predigten hier sind hervorragend und es stärkt mich auch spirituell. Das ist der Grund.
Schön. Stefan, warum kommst du in den Gottesdienst?
Ich bin Mitglied dieser Gemeinde.
Okay.
Also ist das eher Verpflichtung? Nein, es ist natürlich keine Verpflichtung, sondern es geht ja um die Gemeinschaft und auch um die Lehre hier. Der Grund, warum wir auch hier hingekommen sind vor 10 Jahren, 12 Jahren, ist eben auch die Kinderarbeit gewesen, weil wir hier einfach auch für die Kinder eine gute Gemeinschaft gefunden haben.
Okay.
Ein großes Angebot. Ja, erstmal vielen Dank für den kurzen Eindruck. Das ist ein kleiner Überblick gewesen. Ich denke mal, es gibt noch viele andere Gründe, warum Menschen kommen. Ich denke mal,
unter anderem auch deswegen, weil Gottes Wort im Vordergrund steht und Gottes Wort verkündigt wird. Und so soll heute auch ein ganz entscheidendes Wort Gottes im Mittelpunkt stehen. Ich möchte Ihnen das mal zur Kenntnis geben. Das ist aus Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Johannes 11. Ein ganz bekanntes Ich-Bin-Wort von Jesus. Und im Johannesevangelium, ich denke mal, das ist vielen bekannt, stehen viele Ich-Bin-Worte Jesu. 7 Stück insgesamt. Bekannt ist zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Das ist in diesem Bild vom guten Hirten. Er sagt nämlich dann auch in der Folge, ich bin der gute Hirte. Dann unser Text, der heute auch Mittelpunkt der Predigt sein wird. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder auch ganz entscheidend noch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der wahre Weinstock. Eine kleine Auswahl. Ich bin Worte Jesu. Ich bin. Also im Alten Testament gibt es sowas auch. Und zwar ist das ein Offenbarungswort Gottes. Dieses Wort, ich bin. Der manch einer hat schon gehört, ich bin, der ich sein werde. Exodus, glaube ich, ist das. Gegenüber Mose wird das gesagt, ich bin, der ich sein werde. Das ist eine Offenbarungsformel Gottes. Gott offenbart sich seinen Geschöpfen und eigentlich ist das nicht selbstverständlich, dass Gott sich seinen Geschöpfen einfach so offenbart. Gott gibt sich im Alten Testament auch zu erkennen. Gott ist ansprechbar. Und hier im Johannesevangelium sehen wir, dass es gerade genau 7 Worte gibt, 7 Ich-Bin-Worte. Das sind auch Selbstoffenbarungsworte von Jesus Christus. Er gibt sich selbst zu erkennen, ganz elementar. Er gibt sich zum Beispiel als Sohn Gottes zu erkennen. Er offenbart seine Einheit mit Gott, seinem Vater. Und hier offenbart er auch die radikale Hingabe seines Lebens für die Menschen, die verloren sind, für uns alle. Die radikale Hingabe seines Lebens für uns alle. Und hier offenbart er auch in unserem Wort seine elementare Bedeutung für die Anteilhabe am ewigen Leben. Ohne ihn kein ewiges Leben. Interessant finde ich, dass Jesus nicht sagt, ich gebe euch Licht, ich gebe euch Brot. Brot geben, gut, wenn einer hungert, gibt man dem Brot. Und dann, wenn es gegessen ist, ist es weg. Er sagt nicht, ich gebe euch ein Stück Wahrheit oder Gerechtigkeit, das hängt ja eng damit zusammen. Ich gebe euch eine Kerze als Licht, sagt er nicht. Bemerkt bitte den Unterschied, bemerken Sie bitte den Unterschied, ich bin das Licht. Ich bin die Wahrheit. Das ist ein ganz elementarer Unterschied. Das ist, liebe Zuhörer, ein Absolutheitsanspruch. Da gibt es nichts anderes. Ein Absolutheitsanspruch dieses Herrn. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das, was uns im Alten Testament gesagt wird. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ganz klare Aussage. Und das setzt sich fort bei Jesus Christus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und da gibt es nichts anderes. Da gibt es keine Auswege. Da gibt es keine Wege, in denen man oder an deren Ende man andere Wahrheit finden kann. Eine bessere Wahrheit gar finden kann. Die gibt es nicht. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und was uns Menschen letztlich alle interessiert, das ist ein Primärmotiv unseres Handelns, wie bekomme ich ewiges Leben? Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Das ist kurz gefasst letztlich auch das, was wir in der Freien Evangelischen Gemeinde glauben. Wir glauben an den lebendigen Christus. Und die Frage, die Jesus hier stellt, wir werden das gleich in dem Text auch hören, an Maria, glaubst du das? Glaubst du das? Die stellt sich uns heute mit Sicherheit allen. Das kann sich heute ganz neu Ihnen stellen. Sie haben sich die Frage noch nie gestellt. Oder diese Frage kann sich erneut bei Ihnen stellen, zum wiederholten Mal. Versuchen Sie, eine Antwort zu geben auf die Frage, glaubst du das? Und ich würde ganz gerne jetzt mal den Monatsspruch einblenden. Römer 1, Vers 16. Da wird gesagt, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Ich verschäme mich nicht, dieses Evangelium zu verkündigen. Es ist, dieses Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der da glaubt. Lasst uns beten. Wunderbarer Gott, zunächst danken wir dir dafür, dass du uns hier hingeführt hast. Du hast gehört, was für verschiedene Motive es gibt, hier hinzukommen. Herr, egal wie die Motive sind, du bist selbst hier. Du dienst uns hier. Du bist mit deinem Geist hier anwesend und möchtest unsere Herzen erreichen. Ich danke dir dafür, dass die Menschen hier sind. Erreiche du sie durch dein Wort. Und Herr, schenk du uns offene Herzen zu hören, die Bereitschaft zu hören, die Bereitschaft auch gehorsam zu sein, jedem Einzelnen von uns. Herr, du weißt, was wir alle mitbringen aus unserem Alltag, wie belastet wir sind, welche Probleme wir haben. Ach Herr, du bist das Leben. Wir können alles abgeben an dich, alles, was uns so traurig macht. Unsere Krankheit, unsere Belastungen können wir alles zu dir bringen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus Christus. Herr, segne du uns jetzt dein Wort. Amen. Ein paar Abkündigungen möchte ich machen. Auf diesen Zetteln, die ausliegen oder die Sie mitgenommen haben, finden Sie ja schon vielerlei Veranstaltungen und Hinweise. Ich möchte nicht alle wiederholen. Aber was mir wichtig ist, ist zum Beispiel, dass Sie ganz gerne die Gelegenheit nutzen sollten, nach dem Gottesdienst ins Gespräch zu kommen. Sie können auch an den Infostand ganz hinten links im Foyer sich begeben. Oder Sie können auch, wenn Sie Fragen haben, könnten Sie sich auch hier vorne unter den Büschen, hätte ich bald gesagt, sich versammeln. Palmen sind es nicht. Zimmertannen. Ja. Und dort könnten Sie mit Menschen zusammen auch ins Gebet gehen. Und einen Kaffee gibt es auch und Tee gibt es ebenfalls draußen. Ob es unten im Café Kuh gibt heute, ist mir nicht ganz bekannt. Das gibt es wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, dann finde ich es ganz spannend. Nach dem Gottesdienst um 12.30 Uhr möchten wir einladen zum gemeinsamen Mittagessen. Und zwar in einem chinesischen Restaurant. Das sind 20 Plätze reserviert. Im chinesischen Restaurant, das ist hier die Straße entlang, 200 Meter auf der rechten Seite, Bambusgarten. Wer gerne teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. Markus Wachovius wird im Foyer sein und ist dann auch ansprechbar. Oder man kann mich ansprechen. Und da kann man sicherlich auch die Gelegenheit nehmen, ins Gespräch zu kommen oder etwas zu erfahren über unsere Gemeinde. Pastorenbüro, also ein Gespräch mit einem Pastor von uns. Arne Völkel ist am Mittwoch 17 bis 19 Uhr erreichbar. Anmeldungen sind zu empfehlen. Dann, was ich ganz wichtig finde, am 8. März um 10 Uhr ist ein Taufgottesdienst hier. Und wer Interesse hat, sich taufen zu lassen, der kann sich bei Arne Völkel oder Rolf Zyrus, also einer unserer beiden Pastoren, kann er sich melden. Wichtig ist, dass vorher ein Taufseminar stattgefunden hat. Dann für unsere Gemeindeglieder am 10. März rufe ich in Erinnerung nochmal ganz ausdrücklich die Gemeindeversammlung. Ja, Ostergarten ist ein Dauerläufer, der findet statt wieder vom 16. März an. Flyer und Plakate liegen hinten aus. Kurze Frage, vielleicht kann mir das jemand beantworten. Das Kindermitmachkonzert am 21. März, sind die Karten schon zu kaufen? Weiß das jemand? Steht im Gemeindebrief was drüber. Okay. Ab nächsten Sonntag. Gut. Also, es ist ein Kindermitmachkonzert mit Mike Müller-Bauer. Sei einfach du. Das ist aber noch eine Zeit hin. 21. März. Nächste Woche gibt es Kartenverkauf. Ab 1. März, okay. Ja, jetzt bin ich etwas durcheinander gekommen mit meinen Karten. Wir singen, genau, wir singen jetzt ein Gemeindelied. Und zwar eine ganze Reihe Strophen. Wir danken auch hier für die Begleitung. Und zwar singen wir Ich singe dir mit Herz und Mund, ein Lied von Paul Gerhardt. Wer aufmerksam dem Gottesdienst folgt, wird feststellen, dass Paul Gerhardt heute auch eine Rolle spielt, weil ich bin einfach begeistert von den Texten. Aber jetzt zunächst, ich singe dir mit Herz und Mund.
Ganz besonders möchte ich aber auch nochmal hier Wolfgang Reitz begrüßen, den ich bitte mal nach vorne zu kommen. Wolfgang Reitz ist 50 Kilometer gefahren, also nicht nur 30. Wolfgang,
ja.
Wo kommst du her? Bitte.
Ich
gebe dir es nicht. Bin ich Herr des Verfahrens.
Ich komme aus Oberhausen.
Aus Oberhausen. ungefähr 50 Kilometer.
Ja, ein bisschen mehr, ja. Aber macht nichts.
Okay. Dich kann man fragen, wie alt bist du?
Ich bin im letzten Jahr 60 geworden.
60 geworden. Und was vielleicht mal ganz interessant ist, wenn man 60 ist, zu wissen und zu hören, was für Stationen hast du in deinem Leben schon mal so alle erlebt und mitgemacht? Was hast du gemacht in der Vergangenheit?
Ja, ich war 22 Jahre lang Pastor in verschiedenen freien evangelischen Gemeinden gewesen. Zuletzt in Essen, wo ich auch bis im letzten Jahr noch gewohnt habe. Und habe dort eine Freikirche betreut in Essen-Kupferdreh. Und die hat dann leider die Arbeit eingestellt.
Ja.
Gut. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und arbeite jetzt freiberuflich als Trauerredner.
Selbstständiger Trauerredner. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das heißt. Vielleicht kannst du da noch ein paar erläuternde Worte zu sagen.
Ja, früher war es ja so, dass die Beerdigungen alle von den kirchlichen Leuten unternommen wurden, von Pastoren, Pastorinnen, Priestern und dergleichen. Aber dann gab es ja immer welche auch, die nicht zu einer Kirche gehörten. Und das hat sich im Laufe der Zeit immer stärker entwickelt. Und wenn die Leute sterben, dann brauchen die auch jemanden, der dann die Beerdigung hält und die Ansprache.
Da kommst du sicherlich auch in Kontakt mit Angehörigen ab und zu. Wobei die Tendenz zu immer weniger Angehörigen ja auch da ist, ne, die da teilnehmen.
Ja, ich denke also, ich habe viel Kontakt mit Angehörigen, mit Freunden, je nachdem, wer dann eben an mich herantritt, über die Bestattungsinstitute, die meine Auftraggeber sind und mit denen ich dann ins Gespräch komme.
Ja, okay. Also auch Gelegenheit, dann etwas weiterzugeben.
Ja, also das ist immer so eine sehr interessante und feinfühlige Sache, wenn die Angehörigen, wenn ich schon erfahre über die Bestattungsinstitute, das soll aber eine rein weltliche Geschichte werden, dann habe ich den Anknüpfungspunkt einfach, wenn ich mich vorstelle, was ich gemacht habe und was ich auch in meiner Freizeit unternehme und so weiter. Und da ist dann so ein Anknüpfungspunkt im Glauben. Oft natürlich auch im Laufe des Gesprächs ergibt sich das.
Ja, okay. Also ganz spannend, immer neue Begegnungen mit Menschen, ganz unterschiedliche Situationen.
Das sind hauptsächlich Menschen auch, die in der Regel kaum eine Kirche näher kennen.
Ja, genau. Jetzt mal meine Frage, was verbindet dich mit Dortmund?
Tja, mit Dortmund verbindet mich meine Begeisterung für den BVB.
Das ist gut.
Meine Zugehörigkeit, genauso wie du, zur totalen Offensive.
Das ist ein Fanclub.
Das ist.
Wer es nicht weiß, aber.
Ja, ich denke, hier in der Gemeinde dürfte der auch schon ein bisschen bekannt sein, weil der ja auch sehr eng mit dieser Gemeinde verbunden ist und manche auch hier aus unseren Reihen mit dazugehören. Ich sehe da so manche Gesichter auch.
Ja, ja. Übrigens, wem es aufgefallen ist, am Freitagabend war der Fanclub Total Offensive auch im Stadion. Und zwar durfte er zu Beginn die große Fahne mitten auf dem Feld auch mitwehen. Die große Fahne, die trägt das Zeichen der Christen, nämlich den Fisch. Ich finde das ganz toll, dass wir die Möglichkeit haben, als Fanclub dort im Stadion wirklich Präsenz zu zeigen. Das nur mal nebenbei. Fiel mir auf, ich fand es ganz gut.
Ja, und dann gibt es eben noch eine andere gewisse Beziehung, weshalb ich auch unbedingt in dieser Gemeinde mal predigen wollte. Es liegt jetzt schon fast 3 Jahre zurück, aber ich denke, manche werden sich noch gut daran erinnern. Da konnte Borussia Dortmund das Double feiern und an dem Tag nach dem Pokalsieg in Berlin, da war ich dann auch hier auf dem Weg zur Westfalenhütte, wo der Zug sich aufstellte. Und vorher war ich hier im Gottesdienst. Und dann habe ich gedacht, oh, Gottesdienst, mit Fanklamotten. Mal gucken, wie die Leute reagieren. Ich kam hier rein, da saß die halbe Gemeinde hier in Schwarz-Gelb. Und das hat mich dann doch ein bisschen lockerer gemacht. Und da habe ich gesagt, in der Gemeinde möchtest du auch irgendwann mal predigen. Heute nicht im Schwarz-Gelb, sondern in einem anderen Outfit. Aber habe darauf hingearbeitet und bin dann auch eingeladen
worden. Sehr schön, ja. Mal abgesehen vom Double, was war der schönste Augenblick in deinem Leben oder Moment in deinem Leben? Was kannst du was dazu sagen?
Also da gibt es natürlich einige Highlights in meinem Leben.
Einen. Wähle einen aus.
Ja, ja, da könnte man also Hochzeit, Geburt der Kinder nehmen. Im letzten Jahr, da gab es einen Moment, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Den kann ich jetzt nicht so genau punktuell einordnen, aber da habe ich eine sehr schwere Krebserkrankung überwunden und da werde ich aber gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Also vermute ich richtig, dass der schönste Moment und der dunkelste Moment sehr nah beieinander lagen, letztes Jahr.
Die lagen ziemlich eng beieinander.
Okay, werden wir gleich noch was von hören. Vielleicht noch ganz kurz, was hat dir in diesem dunkelsten Moment geholfen? Ganz kurz ein Statement dazu.
Also es gibt Verschiedenes, was mir geholfen hat. Das sind natürlich irgendwo auch die Ärzte gewesen, vor allem aber auch die Gebete und die Gemeinschaft mit anderen Christen und die Unterstützung und die Nähe Gottes.
Okay, vielen Dank erstmal. Ich denke mal, wenn jemand noch Fragen hat, kann er im Anschluss an Gottesdienst gerne noch auf dich zukommen.
Jo, na? Gut.
Danke erstmal. Ja, wir hören jetzt auf ein Musikstück, Gregor, und wollen bei dem Musikstück die Kollekte sammeln. Ich möchte Sie nun einladen, stille zu werden und vor Gott zu treten und sich für die Anbetung vorzubereiten. Gott sagt, fordert uns auf, erhebe deine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt deine Hilfe? Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der nicht fallen lässt das Werk seiner Hände. Er lässt deinen Fuß nicht wanken.
Er, der dich behütet, schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten. Er steht dir zur Seite. Wir hören jetzt auf eine Lesung.
Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun, der Feinde und Widersacher Rott? Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott, der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zur Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde das ewige, wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Mein Jesus ist mein Ehre, mein Glanz und schönes Licht. Wenn der nicht in mir wäre, so dürft und könnt ich nicht vor Gottes Augen stehen und vor dem Sternensitz. Ich müsste stracks vergehen, wie Wachs in Feuershitz. Der hat's ausgelöschet, was mit sich führt den Tod. Der ist's, der mich reinwäschet, macht schneeweiß, was ist rot. In ihm kann ich mich freuen, hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut. Die Höll und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Sein Geist wohnt mir im Herzen, regiert mir meinen Sinn, vertreibet Sorg und Schmerzen, nimmt allen Kummer hin, gibt Segen und Gedeihen dem, was er in mir schafft, hilft mir das Abba-Schreien aus aller meiner Kraft. Und wenn an meinem Orte sich Furcht und Schrecken find, so seufzt und spricht er Worte, die unaussprechlich sind, mir zwar und meinem Munde, Gott aber wohlbewusst, der an des Herzens Grunde ersiehet seine Lust. Sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu, wie Gott dem Hilfe leiste, der bei ihm suchet Ruh. Und wie er hab erbauet eine edle neue Stadt, da Aug und Herze schauet, was es geglaubet hat. Da ist mein Teil und Erbe mir prächtig zu Gericht. Wenn ich gleich fall und sterbe, fällt doch mein Himmel nicht. Muss ich auch gleich hier feuchten mit Tränen meine Zeit, mein Jesus und sein Leuchten durchsüßet alles Leid. Die Welt, die mag zerbrechen. Du stehst mir ewiglich. Kein Brennen, Hauen, Stechen soll trennen mich und dich. Kein Hunger und kein Dürsten, kein Armut, keine Pein. Kein Zorn der großen Fürsten soll mir ein Hinderung sein. Kein Engel, keine Freuden, kein Thron, kein Herrlichkeit, kein Lieben und kein Leiden, kein Angst und Fährlichkeit. Was man nur kann erdenken, es sei klein oder groß, der keines soll mich lenken aus deinem Arm und Schoß. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist.
Ja, wir wollen jetzt ein bisschen singen. In Anbetungszeit kommen, bitte, wer möchte, aufzustehen und singen wir. Brot wird vermehrt, Lahme gehen, so bist nur du, Herr. Du allein. Licht scheint in dunkelste Nacht, Amen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du, Herr. Alles andere, Gott unser Heiland, starker Befreier, so bist nur du. Wasser wird Wein, blinde Sehen, Brot wird vermehrt, Lahme gehen, so bist nur du, Herr, du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht, Amen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du, Herr, du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere, Gott, unser Heiland, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher. Steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? widersteht. Wer kann uns widerstehen?
Gott, du bist größer.
Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Für sie bezahlt, lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, denn für bin ich viel zu groß. Jeden gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder. Meine Hand, dann lass sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Was in der Fall nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege sie nieder. Leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Mit den nächsten Lied machen wir ein kleines Experiment. Ihr kennt das Lied wahrscheinlich viel schneller. Wir versuchen es langsam.
It's hard. Mighty to save forever.
mighty to save forever. Other of salvation, he rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, he can mold the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Father of salvation, he rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Ich lese uns jetzt den Predigttext, die Auferweckung des Lazarus als Zeichen. Von Vers 17 an, Johannes 11, Vers 17. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Das sind ungefähr 3 Kilometer. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seh, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnet ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob, ich bitte um das Bild,
ist leider schlecht zu sehen. Jesus aber, Moment. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihm: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Wir hören auf die Predigt.
Die Begebenheit mit dem Lazarus und seinen beiden Schwestern Martha und Maria, die führt mich persönlich mitten in meinen Beruf als jemand, der sich um Gespräche mit den Angehörigen und die anschließende Beerdigung, Trauerfeier oder was es auch immer sein mag, ihres Verstorbenen zu kümmern hat. Da ist ein geliebter Mensch gestorben und man begegnet den Angehörigen zunächst in einem vorbereitenden Gespräch. Und ich erfahre so manches über die Person und über sein Leben, aber auch über die Umstände seines Todes. Und das ist auch der erste Gedanke hier in unserem Text, der uns über das, was wir gerade gehört haben, noch ein wenig hinausführt zu Beginn dieses Kapitels. Es ergibt sich eine Begegnung mit dem Tod. Wenn ich zu Menschen komme, dann sind diese mir meistens fremd. Und auch die verstorbene Person ist mir unbekannt. Hier ist es aber ganz anders. Es geht um einen Freund Jesu, ein Freund, den er selber auch lieb gehabt hat. Er war der Bruder von Martha und Maria und in diesem Haus in Bethanien, berichtet die Bibel, ist Jesus öfters ein- und ausgegangen, hatte dort einiges auch erlebt, wie die Salbung durch Maria, als sie ihm damit die Füße salbte. Und dieser Mensch ist nun gestorben. Aber die Umstände dieses Todes, sie sind doch wert, dass man sie kurz erläutert. Denn sie sprechen im Grunde genommen auch in Situationen hinein, in denen ich mich mit den Angehörigen befinde. Da hört man oft Enttäuschung, Ärger und manchmal auch Wut über Krankenhäuser, Pflegepersonal und Ärzte. Die haben sich nicht richtig um den gekümmert, die haben den da einfach auf Deutsch gesagt verrecken lassen, keiner war dabei. Mein Mann, mein Bruder, meine Frau hätten noch leben können. Und wie war es hier? hat sich Jesus um Lazarus gekümmert, als er hörte, dass er krank war? Wir lesen das zu Beginn dieses Kapitels. Man hat nach ihm gerufen, aber er hat sich Zeit gelassen. Und er ist erst wieder aufgebrochen, nachdem Lazarus gestorben war. Und dann platzt er 4 Tage später, so lesen wir, mitten in die Trauerfeierlichkeiten ein. Eine Klage, die in dieser Region und auch in anderen Ländern bis zu 7 Tage dauern kann. Und auch hier gibt es Vorwürfe. Martha geht auf ihn zu und konfrontiert ihn direkt. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und fast dieselben Worte hören wir dann später auch von ihrer Schwester Maria. Aber Jesus war nicht da. Er hat ihm nicht geholfen. Er hat ihn nicht geheilt, obwohl er es doch ohne weiteres gekonnt hätte. Obwohl man ihn im Grunde genommen indirekt darum gebeten hat. Ein ganz schön starkes Stück, was Jesus erlaubt. Und wie ist es in unserem Leben? Wir beten, aber Gott hilft nicht so, wie wir meinen. Das erinnert mich an eine Gemeinde, in der ich einige Zeit lang als früherer Pastor gearbeitet habe. Da hatten wir in einem Jahr mehrere Todesfälle. Und die Gemeinde hat gebetet. Und die Gemeinde hat gehofft. Und die Angehörigen haben gehofft, aber die Leute sind trotzdem gestorben. Und so kam dann hinterher die Frage, dürfen wir überhaupt noch um Heilung, um Hilfe bitten? Und wir haben uns durchgerungen. Ja, wir dürfen. Ja, wir dürfen vertrauen, dass Gott eingreift. Und auch ich habe es im vergangenen Jahr persönlich erlebt. Als vollkommen aus dem Nichts ich an Darmkrebs erkrankte, operiert wurde und dann auch einige Chemotherapien zu überstehen hatte. Zunächst sah das alles ganz gut aus, aber dann war alles anders. Ich habe nichts mehr gegessen. Ich hatte ständig Gewichts- und Flüssigkeitsverlust. Und das hat mich an den Rand des Todes gebracht. Gott sei Dank hat mich Gott aus dieser Situation herausgeholt durch Menschen, durch Ärzte, kompetente Leute, Pflegepersonal, aber auch durch viele, die an mich gedacht haben, für mich gebetet haben. Aus dem Raum der Gemeinde, zu der ich gehöre, in Bochum-Wattenscheid, aber auch viele darüber hinaus, bei denen ich gepredigt habe. Und nicht zuletzt auch hier aus dieser Gemeinde von den Leuten von der totalen Offensive, meinem Fußballfanclub. Und ich weiß auch, dass es andere gab, mit denen wir regelmäßig vor dem Derby Gottesdienste feiern, die zu Blau-Weiß gehören, aber Jesus auch lieb haben und die haben auch an mich gedacht. Gott war gnädig gewesen. Und ich habe auch immer wieder seine Nähe gespürt. Gott hat Leid zugelassen, aber es ist ihm nie aus den Händen geglitten. Und das begegnet uns auch hier. Jesus ist voller Zuversicht, Lazarus wird wieder auferstehen. Ich denke, es ist eine eher einmalige Geschichte, die uns hier begegnet. Aus dem Tod erweckt in diesem Leben, das ist doch sehr selten der Fall. Aber ich habe mich im Grunde genommen so gefühlt. Und ich darf wieder Beerdigungen halten. Ich darf wieder mit Menschen ins Gespräch kommen, auch über den Glauben. Ich habe Anknüpfungspunkte missionarischer Art mit Leuten, die sonst eher eine Kirche nur selten mal aufsuchen. Aber jetzt mit einer ganz anderen persönlichen Einstellung heraus. Ich rede nicht mehr wie ein Blinder von der Farbe, der gesund und munter dort erscheint, sondern ich habe selber erlebt, wie Leute um mich gebangt haben. Und ich hatte zeitweilig auch mit meinem Leben abgeschlossen. Das Zweite in diesem Text, das ist die Begegnung mit dem Leben. Lazarus musste sterben, aber auf wundersame Art und Weise ist er wieder auferweckt worden. Die Geschichte, die Begebenheit bekommt ihr Happy End. Und aus einer Trauerfeier und Totenklage wird dann ein Freudenfest. Wie konnte das passieren? Es hängt mit der Person Jesu zusammen, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. In Jesus kommt also das Leben in Person. Er kommt in der Vollmacht seines Vaters, Wunder zu tun und auch Tote aufzuerwecken, selbst wenn sie wie bei Lazarus schon 4 Tage im Grab lagen und, wie wir hörten, der Verwesungsprozess bereits eingesetzt hatte. Und auch heute greift er in unser Leben hinein, weil er derselbe ist wie damals. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auch heute kann er eingreifen. Und er kann Dinge verändern, die wir nicht für möglich halten. Es ist ihm ein kleines, etwas in Bewegung zu setzen, was wir vielleicht gar nicht geahnt haben. Aber vor allen Dingen ist er der, der, wie es in einem Lied heißt, selbst den Tod erlitten hat, aber dann auch auferstanden ist. Und weil er der Auferstandene ist, werden auch wir einmal mit ihm auferstehen, wenn wir hier in diesem Leben an ihn geglaubt haben. Das ist jedoch mehr als die vage Hoffnung, die Martha da so anklingen lässt, ja, ich weiß, der wird irgendwann mal auferstehen bei der Auferstehung der Toten, sondern glaubensvolle Gewissheit. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, und das ist Realität, müssen auch wir alle einmal sterben. Ganz gleich unter welchen Umständen, ob nach einer Krankheit, ganz plötzlich oder vielleicht auch nach einem wunderbaren, erfüllten, langen Leben. Übrigens Lazarus, davon bin ich fest überzeugt, auch wenn das hier nicht geschrieben steht, der auferweckt wurde zum Leben, ist dann später auch einmal wieder gestorben. Doch wer in diesem Leben mit Jesus gelebt hat, der bleibt auch im Tod am Ende dieses Daseins nicht von ihm getrennt. Der Tod ist Gegenwart, der wir nicht entkommen können. Weder wir persönlich noch wir als Trauernde um einen geliebten Menschen, Angehörige, Freunde oder auch als Gemeinde. Aber dieser Tod ist eben nicht der Schlusspunkt, wie ihn viele Menschen um uns herum betrachten. Aus, Ende und vorbei. Er ist aber auch nicht das große Fragezeichen. Das Rätsel, das viele Fragen offen lässt, ob und wie es weitergeht, eine Seelenwanderung oder ein Weiterleben in einer anderen Gestalt, wie es manche Religionen behaupten. Sondern er ist der Doppelpunkt. Es geht weiter mit Jesus. Leben selbst, wenn er stirbt. Das Leben mit Jesus geht weiter, auch wenn unser Leben einmal zu Ende ist. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Und das ist der Zugang zum Leben. Wir begegnen in unserem Text einem Leben, das die Bibel auch als ewiges Leben bezeichnet, wie in Kapitel 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es unterliegt nicht Raum und Zeit und der Grenze unseres Daseins von Geburt bis zum Tod, sondern es hängt mit dem zusammen, der ewig ist, der ewige Gott und sein Sohn Jesus Christus. Das meint die Bibel, wenn sie von Glauben spricht. Da geht es nicht nur um ein Fürwahrhalten, was andere behauptet haben, ein reines Kopfempfinden, ein erlernter christlicher Lebensstil oder etwas, was wir von anderen beigebracht bekommen haben. Wer glaubt, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist? Mehr noch, dass er selber den Tod erlitten hat, damit wir durch unsere Sünden und Verfehlungen nicht länger von Gott getrennt sind. Und wer glaubt, dass er auch auferweckt wurde und ewig mit dem Vater im Himmel lebt, der wird auch selbst ewig mit ihm verbunden sein. Dieser Glaube erfordert ein gewisses Vertrauen. Vertrauen, dass ich erkenne, dass ich Hilfe brauche in meinem Leben, dass ich jemanden brauche, der mir den Weg zeigt, der mir beisteht und mich nie verlässt, dem ich im Grunde genommen im wahrsten Sinne des Wortes die Führung meines Lebens anvertrauen lasse. Das ist das, wovon dieser Text spricht. Das ist das, was Jesus meint, wenn er die Martha fragt, Glaubst du das? Und das ist auch eine Frage an uns, wie unsere persönliche Beziehung zu diesem Jesus aussieht. Ob wir ihn nur vom Hörensagen kennen oder ganz persönlich in unserem Leben als Herrn und Retter. Ich möchte schließen mit einem Lied, aus dem ich zitieren möchte, das das Ganze im Grunde genommen ein wenig zusammenfasst. Es ist sehr alt, aber vielen von Ihnen auch sehr geläufig. Da heißt es: So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Amen.
Ich hatte auch noch die Lesung eines Liedes vorgesehen, darauf verzichten wir jetzt, weil das klingt jetzt nach, was du gerade gesagt hast. So nimm denn meine Hände und führe mich. Ja, die Frage, glaubst du das, wurde am Anfang gestellt, stellt sich Ihnen heute. Falls Sie darauf eine Antwort suchen, Sie können jederzeit heute Morgen zum Beispiel hier vorne Platz nehmen. Hier sind Gesprächspartner, mit denen können Sie einfach mal über den Glauben und sonstige Dinge reden oder auch beten, wenn Sie wollen. Herzliche Einladung dazu. Ja, und zum Schluss möchte ich uns alle unter den Segen Gottes stellen. Bitte, sich dazu zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Der Herr erfülle dein Herz mit seinem Licht und tiefer Friede begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in ein Tal schaust oder Berge vor dir stehen, mögst du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen. Amen. Gott befohlen.